Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin nicht alleine und vor allen Dingen, ich bin endlich mal wieder mit meinem Lieblings-Podcast-Menschen nicht alleine, nämlich Pascal.
Hallo, hallo.
Und das war's?
Das war's. Naja, nicht ganz, ne?
Ja, okay, der Podcast-Hund ist mit dabei, aber der zählt nicht, weil der hat nichts Aufregendes beizutragen. Und ja, wir müssen diese heutige Folge ein bisschen interessant gestalten, weil wir reden jetzt erstmal gleich über Nobody 2 mit Bob Odenkirk. Bevor das kommt, hier nochmal für euch der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, dann sind wir bei den exklusiven Originals oder der Frage, wie originell sind diese ganzen Action-Fortsetzungen irgendwie noch, die ja auch alle so gefühlt aus diesem John Wick-Universum heraus entstanden sind. Derek Kolstad, der Drehbuchautor, da hat ja auch, hat er die ersten drei John Wick-Filme, glaube ich, geschrieben? Ich meine. Und ja, auf jeden Fall kommt jetzt Nobody 2 ins Kino, die Fortsetzung von Nobody, von 2021, wo Bob Odenkirk das erste Mal den Niemand gespielt hat, nämlich Hutch Menzel, bei dem dann ja irgendwie rauskam, der ist so ein super krasser Auftragskiller für die Regierung gewesen und dann stößt er halt da auch wieder auf irgendwelche Russen, hat ein bisschen zu viel The Dark Knight geguckt, brennt deren ganzes Geld ab und das ist dann so ein bisschen der erste Teil.
Ja, ist auf jeden Fall auch wieder sehr stark an John Wick orientiert gewesen, wie du schon richtig gesagt hast. Irgendein scheinbar normaler Typ, der Fähigkeiten hat, die er eigentlich abgelegt hat und dann doch noch einmal darauf zurückgreifen muss, um ja entweder um Rache zu nehmen oder um seine Familie zu beschützen. Ich stehe dem ersten Teil, um das jetzt schon mal direkt zu sagen, recht gleichgültig gegenüber, muss ich sagen. Also ich finde, der hat tatsächlich eine ikonische Szene, das ist die Busszene und die ist grandios. Ich finde auch, die gilt auch in Action-Genre-Kreisen inzwischen auch schon so als Kultszene, weil die war wirklich, die hatte Wucht, die war geil inszeniert. Die hätte auch so gut bei John Wick kommen können von der Inszenierung, hat auf jeden Fall gekracht. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, sonderlich viel ist neben dem Umstand, dass man Bob Odenkirk jetzt mal so als Actionheld sieht, nachdem er ja vor allem durch Breaking Bad und Better Call Saul als Comedy- oder Dramaschauspieler bekannt geworden ist, ist da recht wenig bei mir hängen geblieben.
Das ist es nämlich. Ne? Ich finde, wenn du dich über Nobody mit wem auch immer unterhältst, das Einzige, was immer sofort kommt, ist
die Busszene.
Die ist Hammer. Oh, hier und jetzt. Ich habe den Film jetzt tatsächlich im Vorfeld von dem zweiten Teil überhaupt das erste Mal gesehen, weil du weißt ja, ich bin nicht so Fan in diesem von dem ganzen John Wick Universum und als der Film damals rauskam, dachte ich mir so, na, ich glaube, ist nicht ein Film, der für mich gemacht worden ist. Jetzt habe ich ihn gesehen, habe mir genau das gleiche gedacht, das ist ein Film, der nicht für mich gemacht worden ist, auch wenn er jetzt nicht schlecht ist. Also ich hatte durchaus auch meinen Spaß und man guckt ihn gut weg, aber am Ende des Tages, wie du schon sagst, weder von den Figuren bleibt irgendwas wirklich hängen, noch von den Actionsequenzen, außer halt dieser Bussequenz.
Ja, ich glaube aber, dass es in solchen Filmen, bei solchen Filmen auch völlig okay sind, wenn die so für die Einmalsichtung unterhalten. Ja, und dann, also es, ich glaube, Nobody ist jetzt kein Film, wo wir uns sagen, so in 5 Jahren, oh, den könnte ich mal wieder gucken, ne?
Ach, du, weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, wenn mir der durch Zufall beim Streamer-Seppen irgendwie so durch über den Weg läuft, könnte
dann spule ich mal vor zur Busszene.
Ja, genau. Oder schalte nochmal YouTube ein und guck mir das da auf 4K an.
Ja.
Also ich verbinde auch tatsächlich gar nicht wirklich viel mit Bob Odenkirk. Also außer halt Breaking Bad, Better Call Saul habe ich tatsächlich bis heute nicht gesehen. Ich weiß, das ist so ein Serienschandfleck. Wo wahrscheinlich viele jetzt aufschreien werden, oh mein Gott, wie kann man Better Call Saul noch nicht gesehen haben?
Ich habe es übrigens auch nicht gesehen, aber Breaking Bad. Also sind da Leidensgenossen.
Das ist ja dann, aber ich mag ihn als Schauspieler. Ich finde, er macht seine Sache da auch gut. Ich glaube, er war ja auch schon, ist gar nicht, wie alt ist der gute Mann mittlerweile?
Gott, das ist doch bestimmt schon 60, oder?
Ja, eben, ne? So, und dafür Also im Augenblick.
Genau, aber das ist ja ohnehin so ein bisschen dieses Ding, was ich weiß gar, also natürlich gab es auch früher also schon.
Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ist er 62.
Na guck, also, ist auf jeden Fall noch gut in Form.
Ja.
Aber das gab es natürlich auch schon früher, dass irgendwie ältere Schauspieler in Actionfilmen zu sehen waren. Und ich glaube, das ist so dann nochmal durch 96 Hours, also durch Taken, durch Liam Neeson, der wahrscheinlich damals so Mitte 50 oder Ende 50 sogar schon war, nochmal gezeigt hat, dass das irgendwie gut funktioniert. Und dann wurde ja auch nachgeschoben, hat Sean Penn seinen Actionfilm bekommen und. Und Keanu Reeves war beim ersten John Wick ja auch schon ein bisschen was älter, ne?
Ich finde es aber auch irgendwie wie spannend so oder so. Ich meine, wir reden gleich noch über den zweiten Teil so. Mhm. Da sind ja alle nochmal deutlich älter geworden. Christopher Lloyd spielt ja hier zum Beispiel auch irgendwie den Vater von Bob Odenkirk und RZA. Das hinterfragen wir dann auch nicht weiter. aber so, ich finde es irgendwie spannend und da habe ich letztens so drüber nachgedacht, so haben wir jetzt eigentlich im Augenblick wirklich eher so eine Welle von, wir bekommen alte Männer, alte Säcke, so als Actionstars und so die Jungen, die spart man sich irgendwie noch auf, weil gut, wir hatten jetzt auch Ana de Armas in Ballerina, das ist natürlich deutlich jünger als die Herrschaften, die wir in letzter Zeit so hatten, aber ich habe mich so gefragt, so okay, wo sind denn so die mal wieder so mehr klassischen Action-Leute, so, ne? Das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen.
Ich glaube, also das ist ja ohnehin so ein bisschen aktuell auch wieder so ein Vorwurf, dass das Hollywood-System viel zu alt ist oder die Hollywood-Stars sind einfach viel zu alt. Es kommt wenig nach. Natürlich haben wir junge Stars, Timothy Chalamet und Austin Butler und so, die so nachkommen. Aber ja.
Stell dir aber bitte Timothy Chalamet in irgendeinem rein klassischen Actionfilm vor.
Muss ein bisschen anpumpen, ne? Austin Butler würde gut funktionieren, denke ich.
Stimmt, da kriegst du ja jetzt auch hier demnächst, ne? Dieser Court Stealing
genau.
Von Aronofsky, der ist ja so ein bisschen
Action-Comedy.
Ne?
Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass das schon seit vielen Jahren so ist, weil wenn man sich irgendwie an die großen Actionfilme der letzten Jahre erinnert, hat man immer irgendwie so das Gefühl, auch Sylvester Stallone mit der Expendables-Reihe, ich meine, ja, der war auch Ü70 oder Ü60 auf jeden Fall schon. Ja, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so ein Trend, der sich vielleicht auch schon seit ein paar Jahren abgenutzt hat, einfach, ne? Also mich kickt das jetzt nicht mehr zu sehen, dass, oh, da ist jetzt ein 60-, 70-Jähriger, der nochmal Action macht. Das ist ist nicht mehr originell, ist nicht mehr frisch. Ja. Kann aber natürlich trotzdem einen Reiz haben.
Ja, ne? Na, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieses IP is King-Thema. So, ne? So, ich meine, wir sind viel im Franchise und viel gerade ja bei Reboots, Remakes und was weiß ich nicht. Und natürlich waren damals so Stallone, Schwarzenegger, Statham, wie sie alle heißen, irgendwie so, es waren ja große Namen.
Mhm.
So, und die standen ja auch für Action. Und natürlich, wenn du jetzt.
Und so ausschließlich
Action,
für
ja,
Action.
Ja, genau. Und ne? Wenn du jetzt so einen Actionfilm hast und du kannst dir einen von denen da quasi raufstempeln, dann passt es. Ich weiß noch, ich war mit meiner Mutter, glaube ich, den vorletzten Mission Impossible Film gucken.
Mhm.
Und da meinte sie auch so, ja, wo sind denn diese ganzen Leute hin, wie Tom Cruise? So, und ich so, ja, die gibt's in dem Sinne nicht mehr, ne? Weil wir halt ja einfach viel mehr jetzt wirklich so, also ich habe vor allen Dingen das Gefühl, wir gehen mehr in die Richtung wieder, okay, die Regisseure sind auf einmal interessanter, weil du sagst, oh, das ist der neue Nolan, oh, das ist der neue Guadagnino, das ist der neue
Villeneuve
oder Tarantino oder
hat
keine
so
Ahnung.
New
was.
Hollywood-Vibes ein bisschen, ne?
Genau, und daneben hast du dann halt viel, oh, das ist der neue Marvel-Film, oh, das ist der neue DC-Film, das ist der neue Jurassic World-Film.
Alles klar gelabelt,
und,
ne?
Und so, du hast jetzt so von den Schauspielstars, die wir jetzt im Augenblick haben, hast du ja auch keinen mehr, der so eine Kategorie bedient. Also du hast jetzt nicht, keine Ahnung, selbst so ein Glenn Powell, wo ich am ehesten vielleicht sogar noch sagen würde, der passt so ein bisschen mehr fast schon in diese Action-Richtung. Da macht er ja aber auch so Sachen wie Romcoms und solche Dinger. Ne? Also ich glaube, das ist halt einfach so dieser Punkt, wo man einfach dabei ist zu sagen, ja okay, so von den Schauspielern erwartest du auch mittlerweile, der hat jetzt schon zweimal fast die gleiche Rolle gespielt, das geht ja gar nicht.
Ja.
Da muss ich doch mal weiterentwickeln. So.
Genau.
Früher, glaube ich, war das noch viel einfacher, weil du halt gesagt hast, ja, wo willst du Arnie auch in irgendein Drama stecken?
Und ja,
so.
Ja.
Das kam ja später so ein bisschen.
Und mit Komödien so, und so, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, dass sich das einfach gewandelt hat. Ich glaube, heute als Schauspieler, da willst du irgendwie so eine Allzweckwaffe sein. Du kannst überall besetzt werden.
Auch,
oder musst,
ne?
Du sogar sein, auf jeden Fall. Ja, was natürlich auch so ein bisschen schade ist, weil du hast dann immer nur diese Hollywood-Stars, aber du hast keinen Action-Star mehr. Du hast nicht mehr so eine Julia Roberts, die Rom-Com-Star ist. Wenn Julia Roberts einen Film macht, wisst ihr, es wird eine schöne Rom-Com.
Ja.
Wenn Arnie einen Film macht, wird es ein geiler Action-Film so. Oder wenn Ben Stiller einen Film macht, wird es eine geile Komödie. Mhm. So, das gibt's ja irgendwie nicht mehr, weil alle überall funktionieren. Und was ja auch nett oder auch gut sein kann und auch interessant sein kann, wenn man irgendwie überall funktioniert. Aber es gibt dann irgendwie nicht mehr so diese Überraschungsmoment, dass jemand so voll gegen den Strich besetzt ist. Mhm. Früher war das immer was Besonderes, wenn jemand sich dann mal so, wie auch bei Liam Neeson in 96 Hours, war ja wirklich völlig überraschend. Ja, weil der so als Schindler, einfach so Schindlers Liste und Charakterdarsteller, und dann macht er so einen Luc Besson-Actionfilm.
Ja. Ja, oder was war damals hier das, der Aufschrei groß, als Robin Williams auf einmal diesen One-Hour-Photo, wo er diesen Serien,
Psychopathen,
so Psychopathen gespielt hat, so, ne? Und das war doch irgendwie der lustige Patch Adams und alt gewordene Peter Pan und sowas, ne? Aber gut, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen einfach, weil so viele Filme auch für Streaming dann produziert werden und so, das dann gut. Klar, ne, wenn wir jetzt nach Labels gehen wollen, du könntest Ryan Reynolds vielleicht noch so ein bisschen in diese Action-Sparte schieben.
Aber der macht natürlich dann auch zwischendurch so Sachen wie If und sowas, ne? Das muss man auch sagen.
Aber ja, siehst du, die alten Männer reden darüber, dass sie gerne wieder klarere Strukturen hätten in ihrem Kino. Ich will wieder Action-Stars haben. Aber würde ich tatsächlich mal cool finden, wenn man wieder mal so einen hat, so, obwohl. Dann habe ich auch wieder so das Gefühl, okay, dann gucke ich vielleicht in Richtung indisches Kino, dann gucke ich vielleicht so ein bisschen Richtung chinesisches Kino, so, wo du ja dann doch auch mehr so dann häufiger Leute hast, okay, der eine macht halt nur die Martial-Arts-Sachen und der andere ist halt mehr so in diesem Action-Bereich drin. Also ist, glaube ich, dann auch schön, dass man mittlerweile so international offen ist, was halt einfach den Filmkonsum angeht, dass du dann einfach sagen kannst, ja, okay, wenn Hollywood mich nicht mehr bedient, dann gehe ich halt woanders hin. Mhm. Und ich meine, gerade wenn ich mir so anschaue, was so in letzter Zeit auch aus China, Japan und so oder auch aus Indien an Action-Sachen gekommen ist. Also ich wäre immer noch ein großer Vertreter von Pathang mit hier Shah Rukh Khan. Das ist ja immer noch so eins meiner absoluten Highlights, das auch im Kino gesehen zu haben. Oder jetzt halt, was war denn dieser chinesische City of Darkness, der auch grandiose, coole Actionsequenzen hatte und so. Also das ist dann echt so ein Punkt, wo ich mich mittlerweile eher woanders umschaue, weil ich so das Gefühl habe, in letzter Zeit alles, was ich so rein an Actionfilmen gesehen habe, gehörte immer irgendwie zu diesem ganzen John Wick.
Oder sah so aus oder hatte so das Gefühl. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese John Wick-Filme oder alles, was daraus entstanden ist, auch gar nicht so darauf aus ist, dass der Staffelstab an eine jüngere Generation übergeben wird. Weil man hat ja zum Beispiel bei Nobody, das ist klar, da gibt es nur Bob Odenkirk, der da der Actionstar ist. Ist nicht so, dass er seinen Sohn auch irgendwie dahin erziehen möchte oder so. Und bei John Wick ist auch klar, das ist John Wick. Mhm. Und da ist jetzt auch nicht irgendwie ein jüngerer Typ, den er irgendwie ausbildet oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben sie damit irgendwie in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Idee, wir brauchen dann wen Neues. Und das wurde dann von den Fans nicht angenommen, wurde vielleicht schlecht kritisiert. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall schon auffällig, dass man sich dann sehr, sehr klar darauf versteift hat, das ist unser Star und der bleibt auch der Star. Es wird keinen Wechsel geben, aber ja.
Obwohl gut, ne? Wenn wir uns jetzt mal Nobody 2 widmen, vielleicht ist das mit dem Jungen, seinem Sohn, ja gar nicht mehr so weit hergeholt. Also genau, wir haben jetzt einen kleinen Ausflug gemacht und ein bisschen rumgemeckert.
Ja, ja.
Jetzt reden wir über Nobody zweimal an sich. Also nach den Ereignissen vom letzten Film, da sind wir schon bei so einem Punkt, den fand ich ja auch komisch. Also, weil er hat ja, also der gute Hutch hat ja im letzten Film dieses ganze Geld von der Russenmafia da irgendwie verbrannt. Und jetzt muss er aus Gründen dieses Geld wieder zurückerwirtschaften für diesen komischen Barber, den er da, der quasi sein Auftraggeber ist und muss deswegen halt wieder sehr, sehr viele Jobs annehmen, muss sehr viel kämpfen. Da gibt es direkt am Anfang ja so eine schöne Montage, wo unterschiedliche Missionen von ihm gezeigt werden. Und irgendwann sagt sich Hutch aber, nee, sorry, jetzt brauche ich mal eine Pause, ich brauche Urlaub. Und da musste ich schon beim Trailer so ein bisschen an John McClane im fünften Teil denken, der dann auch immer jedes Mal als Catchphrase hatte, I'm on vacation. Das war hier irgendwie gefühlt auch so ein bisschen. Und genau, deswegen sind Sommerferien geplant, aber die macht man nicht irgendwo schön im Ausland. Die macht man in einem ollen Freizeitpark, weil da war er früher mit seinem Vater und seinem Adoptivbruder und da haben die irgendwie ihre schöne Zeit gehabt und er möchte das jetzt quasi wiederholen. Aber wie es sich so für einen Nobody gehört, genau dieses kleine Städtchen, dieser kleine Freizeitpark, das ist natürlich nur so ein Geldwäscheding, so, wo dann da irgendein Typ halt für Sharon Stone, über die wir dann auch gleich noch sprechen müssen, nämlich Drogen transportiert und Waffen und keine Ahnung was. Mhm. Und der gute Hutch stößt da jetzt natürlich mitten ins Wespennest und muss sich dann während seines Urlaubs um solche Sachen kümmern. Ja.
Der Arme.
Ja, der furchtbar Arme. Und wir haben die Szene im Bus gefeiert. Hier gibt es jetzt eine ähnliche Szene.
Auf dem Boot, ne?
Mit einer Ente oben drauf, die versucht, in diese Richtung zu kommen. Und das ist so für mich auch der Punkt. Ich hatte so wirklich so das Gefühl, okay, Teil 2 ist einfach, wir machen die gleichen Abläufe wie im ersten Teil, nur jetzt halt in diesem Freizeitpark. Also genau. Inklusive auch dieser Kevin-Allein-zu-Haus-Geschichte im Finale. Das hatten wir ja schon im ersten Teil, dann in dieser Fabrikhalle. Hier ist es jetzt halt auf diesem Jahrmarkt, in diesem Freizeitpark.
Genau.
Und das war's. So.
Ja, ich ohnehin. Also man hat, glaube ich, sehr stark gemerkt, dass man einfach nochmal das Konzept vom ersten Teil aufgewärmt hat. Man hat jetzt den anderen Regisseur, das muss man vielleicht erwähnen. Den ersten Teil hat dieser Ilja Naishuller, heißt der, glaube ich. Naishuller oder Naishuller? Ich glaube Naishuller. Der mit Hardcore seinen großen Durchbruch hatte. Ich glaube Naishuller, oder?
Naishuller, ja.
Naishuller, genau. Und jetzt ist es der Regisseur von
Timo
Chachanto. Genau. Der zum Beispiel diesen ultra brutalen Netflix-Film gemacht, It Comes.
Hat ganz viele, ne?
Der ja. diesen, und Hardcore hat er auch gemacht mit Iko Uwais.
May the Devil Take You. Und Headshot, den habe ich sogar gesehen. Genau, der war Headshot. Gar nicht schlecht.
Nee, und dann hat er noch diesen ultra brutalen Netflix-Film gemacht von 2020, 2021.
Also
It Comes. At Night?
Nee, das ist. Ach doch, da, warte. Nee, The Night Comes
ja,
For Us.
The Night Comes For Us, ja. Der ist
war,
auch.
Der war
heftig.
Der war gut, ja.
Deswegen habe ich natürlich so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie jetzt bei dem zweiten vielleicht in Sachen Gewalt mal richtig abzünden. Nee.
Ja, ist ja dann halt Hollywood, ne?
Ja,
ich glaube, das ist halt so der Punkt, das darf man dann irgendwie doch nicht erwarten.
Aber sie hätten ja wenigstens auf eine höhere Altersfreigabe gehen können. Also ich meine, das Publikum von Nobody, das werden ja vor allem Erwachsene sein. Also die Bock auf so Action
aber,
haben.
Ne, du weißt ja, wie es ist, wenn du die niedrigere Freigabe hast, dann hast du natürlich die Chance, mehr Leute ins Kino zu locken,
das
als wenn es so ein FSK 18 ist. Obwohl, das ist natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen der Reiz so, ach komm, wir sneaken uns jetzt in den FSK-18-Film. Weil
ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentlich gecheckt haben, dass auch so FSK-18-Filme erfolgreich sein können, gerade wenn es Actionfilme sind. Aber ja, also es ist alles sehr auf Sparflamme, fand ich. Also man hat, glaube ich, auch ein bisschen versucht, den Comedy-Anteil noch zu erhöhen, dadurch, dass sie jetzt in diesem Freizeitpark sind und er ja sehr viel mit seiner Familie unterwegs ist, was dann zu Situation fühlt, in denen er sich immer wieder rechtfertigen muss oder seine Familie irgendwie täuschen muss. So, ja, ich habe mein Portemonnaie vergessen, ich gehe noch mal ganz kurz rein. Solche Dinger. Das soll alles ein bisschen witziger sein. Für mich wirkte es aber sehr, sehr lauwarm, alles, muss ich echt sagen. Das hatte für mich von Anfang bis Ende nur das Gefühl von einem Aufguss bei mir vermittelt.
Ja, ich finde auch, dieser Humor, der da rein sollte, der hat für mich ehrlich gesagt nicht wirklich funktioniert.
War ein bisschen bemüht, ne?
Ja, genau. Und es war halt auch, bemüht ist eigentlich das richtige Stichwort, weil so, und hier muss jetzt noch so ein Catchphrase und hier muss jetzt noch so ein One-Liner mit rein und hier muss ich jetzt noch einen coolen Spruch abliefern oder ich meine, selbst so eine Sachen, es gibt ja am Anfang, kriegt ja der Sohn von Hutch so eine, ich nenne es mal so eine Karate-Kids-Story, weil er irgend so ein Mädel, das da auch in dieser Bude da gerade irgendwie rumläuft, ein paar von seinen Gewinnlosen gibt und dann kommt ihr Freund und macht da so ein bisschen auf dicke Eier und sagt, ey, hast du gerade mein Mädel angemacht, so, und dann prügeln die sich da ja auch und Papa kommt dazwischen und dann kriegt ja die kleine Tochter eine gewischt.
Ey, das fand ich heftig, das fand ich frech.
Und das ist ja dann so der Punkt, wo das überhaupt alles erst so losgetreten wird. Und da sind ja dann, da versucht der Film ja auch so ein bisschen so Slapstick, so visuellen Humor mit reinzubringen, wenn er zum Beispiel bei diesem Whack-a-Mole, wo man immer so einen Maulwurf klopfen muss, der irgendwo plötzlich auftaucht, wo er da halt mit so einem Typen das Gleiche macht, quasi nur mit seinem Schädel. Aber wo ich mir dachte, okay, aber der macht den Gag doch richtig, dass er dann halt wirklich auch mit dem Kopf versucht, diesen Maulwurf da zu fangen. Und das war so, das alles irgendwie nette Ideen, aber am Ende des Tages habe ich mir auch gedacht, ja, okay, eigentlich auch schon tausendmal gesehen.
Ja.
Und da bin ich dann halt auch wieder bei dem Punkt, ja, auch diese Bootsklopperei ist ganz nett, aber wir müssen halt festhalten, es ist halt ein 62-jähriger Mann, der das jetzt hier macht. Und schaut euch da ruhig auf YouTube mal so Behind-the-Scenes-Material an. Bob Odenkirk hat schon wirklich trainiert wie so ein Bulle, um das alles hinzukriegen. Aber es ist halt trotzdem ein Unterschied, ob das ein 30-Jähriger macht oder ein 62-Jähriger. Ja. Und ich finde, das merkt man sehr viel dann halt auch, dass die Sequenzen doch stärker geschnitten sind, als du es vielleicht zum Beispiel bei Keanu Reeves hast, wenn der jetzt in John Wick zur Sache geht oder auch bei Ana de Armas.
Ja, ja.
So. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich so das Gefühl habe, okay, so eine Action-Sequenz funktioniert für mich auch dann, wenn die Kamera einfach mal statisch steht und ich einfach nur sehe, okay, da steckt jetzt wirklich eine coole Kampfchoreo hinter. Mhm. Und hier wird es halt immer so ein bisschen verdeckt durch schnelle Schnitte und die Mucke und hier
Kamerabewegung. Ist alles bum, bum, bum. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Regisseur, also ich kenne den Regisseur durch diese beiden Filme und das waren für mich zwei absolut humorlose Brecher.
Mhm.
So, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er gar nicht so recht wusste, wie er eigentlich mit der Comedy umgehen soll. Ich glaube, das war vielleicht auch das erste Mal, dass er überhaupt irgendwas Komödiantisches gemacht hat und deswegen wirkt es so bemüht und irgendwie immer so geschrieben, als dass es irgendwie organischer wirkt. Im ersten Teil hat es organischer gewirkt,
Er hat eine indonesische Action-Comedy namens The Big Four gemacht.
Ah ja, naja.
Also Comedy ist wohl gut, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber es ist zumindest schon mal so in der Filmografie drin gewesen.
Okay, naja, auf jeden Fall hat es für mich so gewirkt, als wenn er eher jemand ist, wenn er harte Action inszenieren kann, ist er da deutlich versierter. Wobei die natürlich auch in Nobody 2, ich fand sie auch austauschbar, muss ich sagen. Mhm. Also ich fand die Action, es gab jetzt nicht diese Szene, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt aber richtig krass inszeniert, das haut aber rein, das ist aber heftig, das ist ja eine tolle Idee. Weil er auch, wie du schon gesagt hast, seine Ideen auch nur bei Ansätzen belässt. Ich meine, dieses Freizeitpark-Setting, da kann man natürlich auch einiges draus machen. Mhm.
Aber das ist doch dieser Punkt. Ich meine, der gute Timo ist ein indonesischer Regisseur, der jetzt hiermit quasi so sein Hollywood-Debüt abgibt. Und ich habe immer so das Gefühl, so gerade wenn du solche Regisseure, Autoren, wie auch immer, obwohl gerade eher so Regisseure, die jetzt nicht direkt aus Hollywood kommen, die in ihrer Heimat auch irgendwie ein ganz anderes Standing haben, die natürlich dann ja auch keine so, ich sage jetzt mal vorsichtig, Blockbuster-Produktion haben. Nobody 2 war jetzt sicherlich auch keine Blockbuster-Produktion, weil
mit Budget halt, ne?
Der wird jetzt nicht so teuer gewesen sein. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem nochmal was anderes, wenn du vor allen Dingen auch in so einen Franchise-Titel da einsteigst, weil am Ende ist ja nur die ausführende Hand.
Naja,
so, die werden ihm sagen, okay, du, pass auf, hier ist das Drehbuch, so und so wollen wir das haben, hier sind deine Stars, mach was draus. Ne? Wenn der da in Indonesien jetzt irgendwie so einen Film dreht für Netflix oder für sonst wen, dann wird er da vermutlich ja eher noch mitentscheiden dürfen. Vor allem, weil ich auch sehe, da hat so gut wie alle seine Filme, war er auch Produzent und Autor.
Okay.
Und hier ist er jetzt wirklich nur als Regisseur vermerkt, alles andere.
Schrägstrich Erfüllungsgehilfe.
Ja, genau. Und dann denke ich mir mal so ein bisschen, ja, ist schade so. Und vor allen Dingen, dann denke ich mir auch so, der Film, weil ich hatte mich danach mit Robert und David Hein auch unterhalten und so. Und David mag den ja tatsächlich so für den Trash-Faktor. So, wo ich mir dann auch denke, ja, kann ich sehen, wenn man sich vielleicht mehr darauf einlässt, aber ich finde, für Trash nimmt sich dieser Film dann doch irgendwie wieder zu ernst.
Ja, ja. Und Trash ist ja was völlig anderes.
Hat dann auch, finde ich, für mich nicht so diesen, da kommt dann halt diese bemühte Comedy wieder mit rein, so. Ich war einfach den ganzen Film auch irgendwann raus, so mental wirklich raus, vor allen Dingen, weil du denn ja auch diese ganzen Schurkenfiguren, dann taucht da Colin Hanks auf als Sheriff, wo ich auch dachte, okay, krass, wie alt ist Colin Hanks bitte geworden? Mhm. Also, das ist ja der Sohn von Tom Hanks und ich hab den irgendwie noch so als diesen Milchbubi in Erinnerung. Und jetzt hatte ich muss jetzt glatt mal gucken, wie ist alt
bestimmt
ist,
schon 50.
Wie alt ist denn mittlerweile Colin Hanks? Weil das war 47.
Naja.
Also, ja.
Ja. Wobei ich den ja eigentlich noch ganz nett fand, so dieses schmierige Sheriff-Ding, war ja noch ganz okay und Colin Hanks ist halt irgendwie auch sympathisch, auch wenn er so ein Arsch spielt. Ja, also ich habe das auch eher so ein bisschen abgesessen. Man hat recht schnell gemerkt, in welche Richtung das geht und dass da wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr viel kommen wird, was dich irgendwie überrascht, bis halt irgendwann Sharon Stone auftritt, ne?
Ich musste tatsächlich an unsere PMS-Ausgabe zu Catwoman denken, in dem ja auch Sharon Stone als Schurken auftritt. Und ich hatte so das Gefühl, Sharon Stone hat mal gesagt, hey, wir fanden voll cool, was du in Catwoman gemacht hast. Willst du das nicht hier auch machen?
Noch wilder.
Noch wilder. Und weil wir definieren müssen, wie verrückt dein Charakter wirklich ist, darfst du denn zu deutschem Hip-Hop tanzen? Und dann hast du noch einen Hund. Und du bist total crazy.
Ja.
Und das ist dann so der Charakter, der dann irgendwann zur Hälfte des Films noch mit dazukommt.
Ja, aber passt auch wieder sehr, sehr gut in das allgemeine Befinden dieses Films, dass er bemüht ist. Mhm. Also du hast einfach
stets bemüht.
Ja, oder gewollt, dass man so eine auch wieder eine ältere Schauspielerin, einen ehemaligen Star will ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine,
ja.
Noch einmal zurückbringt und dann so richtig freidrehen lässt und man sich so denkt, ich weiß nicht. Mhm. Auch wenn es, ja, also ich fand es jetzt nicht peinlich. Fand ich jetzt nicht. Es war immer an der Grenze.
Ja,
weil dieser Film ohnehin schon so irgendwie, es ging noch, aber es war schon, hat so ein bisschen ins Leere alles gewirkt, fand ich. Es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, okay, sie rettet das aber. Sie macht Spaß.
Ja, nee, ich gebe dir, die war wirklich hart an der Grenze.
Ja.
Aber das war so auch mit, auch Christopher Lloyd in diesem Film, hatte ich so das Gefühl, okay, der alte Mann ist jetzt schon so alt, er kann nicht mal mehr richtig stehen, deswegen
sitzt da die ganze Zeit?
Die ganze Zeit auch nur im Sitzen oder wie er sich irgendwo gegen irgendwas anlehnt. Dann taucht er natürlich, weil er war im ersten Teil dabei, taucht ja auch noch RZA
an. Auch hat auch eine größere Rolle.
Hat diesmal sogar eine etwas größere Rolle, wo ich da aber auch denke, so, boah, Junge, das kannst du auch nicht. Also da hätte ein Stück Brett mehr Intonation irgendwie gehabt, so in allem, was es tut. Also fand ich schwierig. Da hätte ich es mir tatsächlich fast, glaube ich, so ein bisschen mehr gewünscht. Man wäre noch auf Conny Nielsen, so
die
Frau von Hutch, so ein bisschen mehr eingegangen. Da baut man ja auch ein bisschen was so ein. Das wollen wir jetzt hier nicht zu sehr verraten, aber wo ich mir denke, okay, dann macht doch, wenn es schon lustig sein soll, dann macht mir vielleicht so ein, so, okay, wir haben hier ein älteres Ehepaar, das irgendwie versucht, die Flammen von früher wieder aufleben zu lassen, weil der Film fängt ja auch so an, dass sie sich wieder so ein bisschen voneinander entfernen, emotional, mental, und nimmt das so ein bisschen mehr wieder in den Fokus. Und drumherum passiert dann diese ganze Action-Sequenz. Dann hätte ich, glaube ich, auch die Kids nicht gebraucht, sondern hättest du mehr den Fokus auf die beiden gehabt, wäre vielleicht interessanter gewesen. Ich weiß
es
nicht.
Stimmt, ja. Keine Ahnung, ist alles so ein bisschen, man sieht die Ideen, aber sie fügen sich halt nicht so wirklich ineinander. Mhm. Ne? Und dann kommt da halt was völlig,
Unnötiges. Also ich find's komplett unnötig, diesen Film zu haben. Und ich habe so das Gefühl, früher wäre das so ein Direct-to-DVD-Ding gewesen.
Das ist eigentlich ein Netflix-Film.
Ja, ist es.
Muss man eigentlich.
Also da frage ich mich auch so, vor allen Dingen, da ist ja nun wirklich keiner so richtig dabei, wo du sagst, okay, krass, da lohnt sich jetzt der Gang ins Kino, weil der hat so viele Fans und der wird noch, das werden die Leute noch gucken, aber ja, weiß ich nicht. Also. Ist halt für mich wirklich so ein Teil, gut.
Ja.
Das ist wieder so ein Film, ich glaube, da kannst du diese Floskel raus und wenn ihr den ersten Teil mochtet, dann werdet ihr auch mit Teil 2 einen Spaß haben.
Ja,
so,
ja.
Und das wird vermutlich sein, weil ich meine, selbst so diese, der Einstiegsgag des Films ist ja...
Kennst du schon die Bodyguard-Boxspringmatratze von Bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Genau der gleiche. Wir hatten im ersten Teil haben wir Hutch gesehen, wie er vor 2 FBI-Agenten, glaube ich, in so einem dunklen Verhörzimmer hockt, sich da seine Zigarette anmacht. Auf einmal kommt aus seiner Jacke so diese kleine Katze hervor.
Mm.
Genau den gleichen Gag machen wir jetzt ja auch, nur es ist jetzt keine Katze mehr, sondern Spoiler. Und ja, also wie gesagt, ist fein, sollen sie machen. So, ich warte immer noch darauf, dass irgendwann der Film kommt, der diese ganzen Universen so Avengers-mäßig miteinander verknüpft. So Nobody trifft auf John Wick und sie gehen sich die Ballerina angucken und Charlize Theron als Atomic Blonde taucht
Bullet
auch noch
Train
auf.
Und was weiß ich nicht alles.
War ja, ich glaube zumindest Atomic Blonde und John Wick Crossover war ja auch mal geplant, aber ich glaube, dann war ja auch so ein bisschen dieses ganze Problem David Leitch und wer ist denn der andere?
Chad Stahelski?
Genau. Die ja den ersten John Wick gemacht hat, die haben sich ja, glaube ich, so ein bisschen
gezankt, ne?
Und gezofft und sind ja jetzt so, jetzt macht ja jeder so ein bisschen so sein eigenes Ding, obwohl sie letztendlich immer noch das Gleiche machen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das so gut war, dass die sich getrennt haben. Aber ja, keine Ahnung, weiß man da eigentlich mehr, was da vorgefallen ist? Hast du diese Doku gesehen, Wick is Pain?
Nee, ich habe die nur jetzt überall gesehen.
Ja, sollte man sich mal vielleicht angucken, vielleicht gibt es da irgendwie so, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass sie darauf auch nur ansatzweise eingehen würden, aber...
Glaube ich auch nicht.
Also, ich hoffe, dass irgendwann mal ein Interview kommt, wo weil es ist ja schon interessant, weil die waren ja nach John Wick so das Traum-Action-Duo, ne?
Ja, ja.
Und dann, wir gehen jetzt getrennte Wege, machen aber trotzdem immer noch das Gleiche. Ja. Also, keine Ahnung.
Ja, müsste man sich vielleicht mal mehr mit befassen, so, weil, gut, ich meine, David Leitch hat ja danach ja dann auch so Deadpool 2 und
hat er nicht auch Hobbs and Shaw?
Furious, Hobbs and Shaw, genau, Bullet Train und solche Geschichten. Ja, stimmt, Fall Guy.
Ja,
Fall Guy, ja doch.
Fall Guy, ja.
Fall Guy, ja.
Ja, ja.
Ah, sind dann halt auch alles so Filme, ne?
Ja,
so
alles echt Gurken.
Fall Guy war jetzt auch so ein Ding, wo ich mir dachte, es hätte ein cooler Film sein können. Bullet Train mag ich ja tatsächlich so. Ich weiß, damit kannst du ja gar nichts
anfangen. Ich kann mit den allen nichts anfangen tatsächlich. Mhm. Also, aber Chad Stahelski hat dann die anderen John Wick Filme alle gemacht.
Genau.
Ne? Aber der hat zwischendurch aber nichts anderes gemacht, oder? Der arbeitet jetzt einfach gerade an dem Highlander Film, glaube ich, ne?
Genau, der hat den, warte mal. Genau, er hat die ganzen John Wick Sachen gemacht.
Mhm.
Ja, sowas wie Ballerina, da war er dann halt auch
da
nur
ist
noch
er dann
als Produzent mit dabei.
Na, da ist er ja Ghost Director dann
ja,
gewesen.
Okay,
ne?
Ja, gut.
Ich glaube, da hat er nochmal alles neu inszeniert.
Ah, ja, stimmt, er hat auch, oh Gott, hast du Day Shift gesehen?
Oh, mit Jamie Foxx, diesen Vampirfilm.
Ja, diesen Vampirfilm.
Vampirfilme gucke ich alle. Joseph Gordon-Levitt, glaube ich, auch, ne? Ah, ja.
Den da war auch Produzent.
Ach, ich dachte schon, hätte er inszeniert, ich wäre ja auch fast vom Stuhl gefallen.
Nee, das war jemand namens J.J. Perry in his directorial Debüt.
Geil. J.J. Perry.
Ja, genau. Nee, und dann, ja genau, jetzt glaube ich, ich bin gespannt, was er so aus dem Highlander macht.
Hat Potenzial, ne?
Und was ja, ich meine, haben wir heute beim Mittag drüber gesprochen, er will ja auch, oder er steht ja immer noch im Raum, ich glaube produzieren und so sind sie auch, Ghost of Tsushima. Soll er ja eine
Eine
Verfilmung machen, wohl angeblich ja auch ein komplett japanischer Cast.
Mhm.
Ich mir aber dann auch denke, ja, dann holt euch doch auch einen japanischen Regisseur.
Ja.
Weil
wobei, er ist ein Super-Action-Regisseur, ne?
Ja,
also,
aber ne, dann kommst du halt mit solchen Sachen, kommst du dann halt auch wieder in diese Richtung, das kulturelle Anhalten oder nicht. Ich denke, ja du, mein Gott, am Ende macht er, ich meine, Ghost of Tsushima ist jetzt auch kein japanisches Studio gewesen, die dieses Spiel gemacht haben. So, ne? Aber
ja.
Da bin ich vorsichtig gespannt, tatsächlich, weil also Ghost of Tsushima war ja schon wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel.
Mhm. Könnte auch eine geile Verfilmung nach sich ziehen, aber ja. Ich bin auch gespannt, was aus Highlander wird. Ich finde ja, also der erste Highlander-Film, der ist sehr gut. Mhm. Ist aber auch in die Jahre gekommen, muss man auch
absolut
sagen.
Ja, ja.
Ne? Also ja, ja. Bei aller Liebe und aller ikonischen, die Musik und alles ist grandios, Sean Connery und. Aber ich bin auch nie mit Christopher Lambert wirklich warm geworden, muss ich leider sagen. Mhm. Aber der Film ist trotzdem toll. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass der so dark and gritty macht. Highlander dark and gritty.
Ja, na gut, vor allen Dingen nach jetzt Henry Cavill. Ich meine, ne, also so Schwertkampf.
Mhm.
Ich erinnere nur, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die erste Episode von The Witcher.
Nein.
Da gibt's halt am Ende auch so ein Brett von so einem Schwertkampf, wo er sich durch so eine, das ist ja in so einem Dorf und kämpft sich so durch so eine Bande von Räubern.
Das ist geil.
Und das ist schon sehr geil, weil du merkst, okay, da sind teilweise richtig schön lange Einstellungen, wie die Kamera Cavill einfach folgt und du merkst, okay, der hat schon fleißig trainiert. Damals hing er ja noch sehr auch an dieser ganzen Witcher-Geschichte und wollte das ja alles so authentisch und ordentlich wie möglich machen. Und so, wenn ich jetzt überlege, okay, das Cavill so als den Highlander, ich glaube, es kann schon sehr, sehr geil werden.
Ich glaube auch, dass Henry Cavill nicht das Problem sein wird. Mhm. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht nicht mehr ganz so fantastisch, so ich, mein Lieblingswort, Sebastian, halte ich fest, fabulierlustig wird.
Oh, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber gerade bei Stahelski könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da wahrscheinlich so ein bisschen dieser
Das könnte sich ein bisschen so verhalten wie der Sylvester Stallone Judge Dredd zu dem Carl Urban Judge Dredd. Hast du die gesehen?
Ja.
Genau, weil der Sylvester Stallone Judge Dredd, der ist ja
sehr gaga, ja.
Genau, und dann der Carl Urban Judge Dredd ist ja total hammerhart, humorlos, übles Brett.
Aber den mag ich.
Der ist super, der ist toll.
Ich finde es auch so schade, dass der irgendwie nicht mehr sein Publikum gefunden hat.
Das ist die US-Antwort auf The Raid.
Ja, ne?
Ja, wirklich, das war auch nicht negativ gemeint. Mhm. Ich mag auch den Sylvester Stallone Judge Red sehr gerne, der macht Spaß. Deswegen, es kann natürlich, also er darf den ja auch düster machen, er darf den auch ultra brutal machen, was er mit Sicherheit auch wird. Wir werden da mit Sicherheit Schwertkampf-Choreografien sehen, die werden der absolute Wahnsinn sein.
Wahrscheinlich schon, ja.
Weiß man eigentlich, wer den Ausbilder von Henry Cavill spielt?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, so viel haben sie dazu.
Weil die drehen doch schon längst, oder?
Sind die nicht alle schon fertig?
Ist er schon im Kasten?
Ich glaube, der ist doch, also ich meine.
Ist das nicht Russell Crowe?
Kann gut sein, warte mal.
Ja, guck mal nach.
Gut, dass ich heute mal den Laptop dabei habe.
Ja, da wissen wir alles, sonst müssen wir hier ins Leere spekulieren.
Dann können wir mal hier ein bisschen rumfaseln und nebenbei versuche ich noch rauszufinden.
Ja.
Russell Crowe signed on in the role of Ramirez.
Ja, geil.
Stimmt, das wurde zwar 2025 im Juni.
Ja, das habe ich irgendwo gelesen, ja. Ja, wieso nicht? Ich habe auch irgendwie, Russell Crowe hat auch so eine ganz komische Karriere irgendwie hingelegt auf einmal,
ja,
ne?
Ja, der ist total wild gerade drauf.
Ja, also wirklich, so. Macht er echt irgendwie alles so und ich sage, warum nicht?
Du, hey, also ich meine, hast du diesen Popes Exorzist gesehen?
Ah, genau, den habe ich gesehen und der hat ja noch einen Exorzistenfilm gemacht.
Ja,
zwei
genau.
Also der Pope-Exorzist, den fand ich auch nicht so doll, wie alle immer getan haben, auch wenn er da auf seiner Vespa durch die Gegend fährt. Das ist natürlich lustig, weil er auch so, wie er aussieht, ne, auf dieser kleinen Vespa, das ist schon amüsant. Aber ja, fand ich okay.
Ah, ja, und dann gab es 2024 noch die Exorcism.
Der ist übelst kacke.
Okay.
Ja, echt schlimm. Echt schlimm. Ich glaube.
Aber ich meine, er war fleißig, ne? Dann gab es ja noch Kraven the Hunter und Gladiator 2.
Naja, Gladiator 2, hallo.
Archiv-Footage, ja. Okay.
Nee, diesen Unhinged war, glaube ich, so dieser Film, wo man gemerkt hat, okay, der ist jetzt gerade echt auf Abwegen unterwegs. Der macht jetzt so Direct-to-DVD, wobei der lief, glaube ich, sogar im Kino, aber da hat er ja diesen Wüterich gespielt, der im Verkehr angehubt wurde und dann völlig durchdreht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee.
Ich glaube, der würde dir Spaß machen. Den müsst ihr dir mal angucken.
Das klingt so ein bisschen nach Falling Down.
Ja, genau.
So, ich raste jetzt auch. Ja gut, dann hat er ja noch Zeus bei Marvel gespielt, was er auch.
Ja, aber das ist auch nichts mehr, oder? Kommt der nochmal?
Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Also ich meine, sie haben ja am Ende von Thor 4 gibt es ja eine Post-Credit-Scene.
Mit Herkules.
Genau. mit, das ist ja sogar Brad Goldstein, hier der Typ aus Ted Lasso, der da den grummeligen Polizisten spielt, nicht Polizist, Fußballer.
Aha.
Und das war ja da so ein bisschen so dieser Teaser, okay, krass, weil in den Comics ist ja diese ganze Reihe Thor versus Herkules auch damals groß gewesen.
Sind das Feinde?
Am Anfang ja, dann werden sie auch ja Freunde, weil du kannst ja Herkules jetzt auch nicht als den totalen Bösen darstellen oder so. Das, aber ich glaube, da wollte Marvel halt mal so alle Sagengestalten irgendwie mal in einen Topf werfen. Deswegen gab es halt auch Thor versus Herkules. Aber irgendwann ist Herkules dann ja auch seine eigene Figur gewesen und so. Ich glaube, das sind so Sachen, das wird Marvel alles unter den Tisch fallen lassen und sich sagen, wenn jemand sie darauf anspricht, was, wie, was?
Gab's
Thor,
nicht.
Thor? Nee, haben wir nie gedreht. Thor 4, gut, existiert.
War nur ein Gag.
Ja, ja. Trauriger Gag.
Ja.
Also, ja.
Keine Ahnung.
Aber das, ja, sind, ich weiß nicht, wo waren wir denn jetzt?
Wir waren glaube ich, mit Chad Stahelski und sein Highlander, auf den ich natürlich trotzdem gespannt bin, aber ja.
Aber gibt es eigentlich so Action-Kino-mäßig irgendwas so in nächster Zeit, worauf du Bock hast? Also ich werfe gleich meinen Raum Running Man.
Ja, von Edgar Wright. Running Man habe ich auf jeden Fall Lust, aber den sehe ich gar nicht so sehr als Actionfilm. Den sehe ich so eher so als Sci-Fi-Dystopie mit Action-Anteil.
Ja,
Aber, oder Sci-Fi-Action.
Ja.
Sagen wir es so.
Ja.
Auf den habe ich natürlich mega Bock. Wegen Edgar Wright. Ich glaube, das wird visuell auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend und ich glaube, der wird auch richtig gut.
Mhm.
Und wird dann auch zeigen, was der Arnold Schwarzenegger-Verfilmung gefehlt hat oder wie anders sie den Stoff angegangen ist, sagen wir es mal ganz diplomatisch.
Ich hoffe nur, dass Edgar Wright das Ende vom Buch umgeschrieben hat.
Das Ende ist nix?
Ah, das Ende ist so ein bisschen so, okay, du hast das Gefühl, okay, Stephen King weiß jetzt nicht so richtig, in welche Richtung er damit gehen soll.
Mhm.
Also machen wir das, was so gefühlt in jedem größeren Actionfilm passiert und das ist dann so unser Ende und es passt halt nicht so rein, wenn du so eine große dystopische Welt aufbaust und dann ist das Ende so sehr abrupt.
Okay.
Und da bin ich sehr gespannt, wie er das umsetzt. Ich habe den Trailer schon gesehen, da ist die Szene, die quasi das Finale ist, auch schon so drin. Ich hoffe trotzdem, dass sie es noch irgendwie so ein bisschen anders machen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich sehe gerade hier, weil ich jetzt mal Action-Movies 2025 gegoogelt habe, hast du diesen Mr. No Pain gesehen?
Nee.
Mit hier
Jack Quaid.
Jack Quaid?
Nee.
Da war ich ja positiv überrascht, muss ich sagen. Also den fand ich unterhaltsam.
Mhm.
Der war vor allen Dingen auch tatsächlich lustig. Mhm. So einfach, weil er ist halt irgendwie so ein Typ, spürt keine Schmerzen, warum auch immer.
Mhm.
Der hat Spaß gemacht, war natürlich auch wieder so ein bisschen so dieses Nobody-Ding. Mhm. So, ne? Und ich meine, das hatten wir hier, Kiyoi Kwan hatte doch auch irgend so ein...
Ja, Love Hurts.
Love Hurts, irgendwie sowas... Ja, es sind dann auch echt so merkwürdige Dinger. Oder hast du diesen G20 gesehen mit
G20? Ah, das war
dieser so ein Amazon-Film.
Ja, 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 bei diesem G20
mit Viola Davis als Präsidentin.
Nee.
Und Anthony Starr, der Homelander aus The Boys, der da den Schurken spielt. So.
Habe ich ausgelassen.
Ja, da war ich ja eingeladen, hab das sogar im Kino dann sehen dürfen, so, es ist, ja.
Ja, ja.
Da muss ich sagen, fand ich diesen Heads of State ein bisschen.
Das ist der von Ilya Naishuller.
Ach so, ja, okay, ja, der war ein bisschen charmanter.
Von Nobody.
Aber auch halt John Cena und Idris Elba, so, die können gut, den hätte ich, also nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ich hätte euch ein leicht besseres Drehbuch gewünscht, wo ihr so ein bisschen mehr zur Geltung kommt, aber.
Nee, ist bei mir inzwischen, ich weiß, das ist irgendwie, ich glaube auch nicht, dass Mr. No Pain mir wirklich gefallen würde, ne?
Ja, kann schon.
Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, aber, ja, vielleicht ist er was, vielleicht versuche ich es mal. Ich weiß aber gar nicht, was sonst noch kommt an Action. Kommt noch irgendwas Krasses? Ich meine, wir haben ja mit Mission Impossible und so hatten wir ja die großen Dinger jetzt weg.
Na, ich weiß, dass auf dem Fantasy Filmfest kommt noch wieder so ein indischer
Marco,
der ja irgendwie auch schon wieder als der krasseste Shit ever bezeichnet wird. Irgendwie, mir wurde letztens auch gesagt, es gibt jetzt auch so einen indischen War 2.
Ja.
Der wohl auch halt wieder so dieses klassische indische Bombast-Action-Kino sein soll mit, wir haben unsere coolen, krassen Zeitlupen und alles ist ein bisschen fantastischer, als es in der Wirklichkeit ist. So. Mhm. Aber ja, ich gucke sowas dann tatsächlich ganz gerne, so, weil das halt trotzdem auch nochmal so ein bisschen was anderes ist. Und da finde ich es irgendwie auch geil, so dieses überstilisierte und wir machen noch, während der Held da irgendwo runterspringt, gehen wir nochmal den Zoom an sein Gesicht, damit wir seine Haare nochmal in Slow Motion sehen.
Ja, das hat dann eine andere Bedeutung. Das hat auch was, ist was Kulturelles einfach, ne?
Ja.
Aber Action, da ist einfach auch, also ich mag viele Actionfilme, es gibt natürlich auch viele Actionmeisterwerke, aber es ist jetzt nicht so das Genre, was mich, wo ich in erster Linie die Ohren spitze. Aber
ja gut, ne, vor allem, weil ich habe auch so das Gefühl mittlerweile, ne, weil wir jetzt schon so über sowas wie The Running Man gesprochen haben, es sind dann, glaube ich, immer mehr so, die kommen halt im Gepäck mit irgendwas so. Dann ist es die Rom-Com-Action-Komödie.
Genau, Sci-Fi.
Oder mit Sci-Fi oder keine Ahnung was.
Ich finde ja, der Trailer zu dem neuen Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, sieht sehr actionreich aus. Ja. Das sieht für mich auch nach einem Actionfilm aus, mit Leonardo DiCaprio.
Mhm. Ja, da habe ich auch sehr Bock.
Ja, das könnte vielleicht auch ein Actionfilm werden, aber da müssen wir mal gucken. Also 170 Millionen Budget.
Naja,
irre.
Und wir haben ihn vorhin schon kurz angesprochen, diesen Court Stealing.
Court
von
Stealing?
Darren Aronofsky mit Austin Butler und so, da habe ich tatsächlich auch sehr Bock drauf.
Hat auch Action-Anleihen.
Naja, vor allem, ich finde, da erinnert mich der Trailer so ein bisschen so, als wenn das auch so ein Guy Ritchie-Film hätte sein können. So,
ist ohnehin, warum Darren Aronofsky? So, ne? Ganz komisch.
Aber gut, ich meine, Aronofsky erfindet sich ja auch gefühlt gerne alle drei Tage neu. Und
aber ich dachte, der wäre jetzt irgendwie so auf seinem heiligen Erlösertrip mal wieder.
Ja,
aber
hat er nicht gecheckt, dass wir das alle nicht mehr unbedingt sehen wollen.
Jetzt macht er so, das wirkt wie so eine Fingerübung. Ne? Ja, so hier. Ja, warum nicht?
Ja, ich gucke gerade, ich finde hier jetzt gerade nicht so die eine. Warte mal, gehen wir mal auf Filmstarts.
Gehst du mal auf Filmstarts.
Filmstarts. Und gucken wir mal, was da so in den kommenden Monaten. Schade, gibt es eigentlich auf Filmstarts, dass man kann nicht nach Genres suchen, oder? Oh, jetzt nicht, dass wir jetzt noch hier im Podcast live unsere eigene Seite dissen. Aber. Gucken einfach mal in den Monatskalender und schauen, was denn jetzt so. Okay, komm, wir fangen mal im September an. Okay, 22 Bahnen ist, glaube ich, nichts. Da wird zwar viel geschwommen, aber. Oh, Conjuring 4 kommt. Dangerous Animals. Das ist ja, glaube ich, auch so ein
bisschen. Das ist eine Mischung aus Serienkiller-Film und High-Horror.
Das finde ich ganz spannend. Ich glaube, Christoph hatte auch 3,5 Sterne gegeben, ne? Ein Serienkiller und ein ganzer Haufen Haie. The Long Walk. Gut, das ist halt nichts Actionmäßiges. Aber
habe ich große
da
Lust drauf.
Sehr Bock drauf. Ich habe jetzt nochmal das Buch gelesen. Schon sehr heiß.
Ja, ich auch. Sehr, sehr heiß.
Oh, hier. Ja gut, aber das ist dann wieder, der Tiger ist halt wieder mehr
Kriegsfilm.
Ich glaube, wir sind echt so. Also wir können, dann kommt im September ja auch One Battle After Another. Toxic Avenger, aber das ist dann auch, glaube ich, wieder mehr so.
Das ist Nische.
Das ist sehr Nische, aber könnte auch sehr lustig werden.
Aber Action.
Ja, ich glaube, so die großen Sachen sind jetzt halt auch durch mit, dadurch, dass ja auch jetzt so F1 und Mission Impossible, Smashing Machine, das ist dann halt mehr Sportfilm.
Ja.
Aber habe ich ja auch sehr Bock drauf, tatsächlich.
Definitiv.
Ja,
es kommt auf, also was
Tron,
man.
Tron Ares ist halt auch wieder wahrscheinlich mehr so Sci-Fi-Action-Gedöns.
Man kann auf jeden Fall sagen, wir können uns in diesem Jahr noch auf einiges freuen. Das ist schön.
Ja.
Ja, wenn du meinst.
Ich finde, Mortal Kombat 2. Ja,
stimmt, natürlich, Mortal Kombat 2.
Vor allem jetzt mit Carl Urban.
Ja, Johnny Cage.
Ja. Doch,
das stimmt, den gibt's noch, richtig.
Der kommt, das glaube ich, könnte auch sehr unterhaltsam werden. Und, ja gut, Avatar 3, ich weiß nicht, zählt man das auch?
Das
Predator Badlands kommt ja auch noch.
Ja, auch Science
Fiction. Dürfte ja auch ein bisschen Action sein.
Aber auch
die unfassbaren 3.
naja.
Ja. Na, es kommen auf jeden Fall, zumindest es kommen auf jeden Fall noch ein paar geile Filme. Auf die ich ja auch richtig Bock habe, wenn ich ja auch sehe, dieser Film Him.
Ja. Das John Peel produzierte Horrorfilm, ja.
So über diese, was sind das? Das sind halt so Footballer, ne? Die
ihre Seele verkaufen. Ja,
ja. Klingt schon geil und der Trailer dazu sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Da bin ich zum Beispiel eh auch gespannt, was Jordan Peele wohl als nächstes macht.
Ja, der hat ja schon ein Projekt in der Pipeline, das musste er ja verschieben. Der sollte musste mal bei Filmstarts gerade gucken, Jordan Peele. Ja, auf jeden Fall auch wieder, der hat auch, glaube ich, schon einen Titel. Ja, der ist musste verschoben werden. Ich weiß nicht, ob der schon dieses Jahr eigentlich kommen sollte und jetzt erst 2026 kommt.
Ich weiß, dass eigentlich für dieses Jahr Dezember war irgendein damals, also als ich geguckt hatte, noch so ein untitled Jordan Peele Project.
Ja, schau mal. Und ich glaube, der hat jetzt schon einen Titel.
Dann. Nee.
Wenn du über Jordan Peele guckst und dann neueste Nachrichten müsste da.
Jordan Peele. Nee. Oh, das steht hier aber auch nur als untitled.
Echt?
Film directed by Jordan Peele.
Aber da gibt es auf jeden Fall News zu. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon einen Titel hat, aber eine Verschiebungsnews.
Termin steht fest.
Oder ein neuer Termin, ja?
Oh, wird um gleich 2 Jahre verschoben.
Ja.
Aber noch keinen Titel oder irgendwie sowas. Also,
okay.
Hat wohl nur bestätigt, also auf Twitter, dass der erst 2026 kommt. Gibt keine verlässlichen Angaben. Naja, gut. So. Action,
jetzt gib uns Action.
Action vorbei.
Wir wollen Action sehen.
Action, ja. Was ist denn so ein guter Film, wenn ich mal Action gucken will jetzt?
Einen älteren?
Ja, irgendwie was, wo du sagst. Hey.
Sorcerer.
Ja, den muss ich jetzt endlich mal gucken. Stimmt, den habe ich ja schon sehr lange auf der Liste.
Der
ja,
hat einige der unglaublichen Action-Spannungsszenen.
Ja, und ich meine, da ist ja schon das Original hier. Wie ist der Lohn der Angst? Ist ja auch schon ein krasser Film. So.
Irre.
Also wer es nicht weiß, es geht um so eine Gruppe von Männern, die zwei Laster voll mit Nitroglycerin durch den
Dschungel
fahren müssen und jeder Bumper, jede kleine Huckel könnte der letzte sein, weil wenn das hochgefährliche Nitroglycerin dann in die Luft geht, dann ist es zu spät. Und Sorcerer ist ja nochmal, das ist William Friedkin, ne? Ja.
Ja. Da kann ich euch auch empfehlen, unbedingt ins Kino zu gehen. Der läuft aktuell, Sirat heißt der Film. Der hat mich sehr, sehr stark an Lohn der Angst oder Sorcerer erinnert und hat mich völlig umgehauen. Ist ein spanischer Film ich will nicht zu viel verraten, ich erzähle ganz oberflächlich. Ein spanischer Film um einen Vater, der seine Tochter sucht. Und zwar ist die Tochter nach Marokko geflogen, um da auf einen Rave zu gehen und verschwunden.
Oh.
Und er reist nach Marokko und sucht seine Tochter und schließt sich dann irgendwann so einer Gruppe von Ravern an, die mit ihren LKWs durch die Wüste von Marokko zum nächsten Rave fahren.
Ah, okay.
Der ist unfassbar. Okay, der ist unfassbar. Den musst du sehen, ja, Sebastian. Wirklich, ja. Den musst du gucken.
Okay.
Sirat.
Wird gemacht, Sirat. Ja, ich habe letztens auch schon, als ich im Kino war, da lief sogar, glaube ich, auch der Trailer. Naja, das kommt mir so halbwegs bekannt vor, ja. Ja, ich glaube, damit sind wir durch.
Haben wir gut was gemacht hier.
Haben wir gut was gemacht. Wie gesagt, Nobody, ach so, was gibt's Nobody 2?
Zwei. Anderthalb? Ja. Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, ich wäre so bei 2,5 so. Also ist ja jetzt auch kein, ist halt wieder so ein Film, wo ich mir denke, also es gibt sicherlich genügend Leute, die damit auch ihren Spaß haben werden. Und
dürfen sie ja alle.
Ist ja auch alles fein und so, aber meins war es einfach nicht. Ich bin halt auch ein alter Sack. Und
so.
Ich will irgendwie was Ordentliches sehen.
So.
So. Und jetzt, liebe Freunde der Leinwandliebe, teasere ich ja normalerweise, was wir nächste Woche so machen. Aber wenn ich jetzt hier mal eben, weil ich sitze ja hier mit dem Laptop, und wenn ich mir dann mal so unseren Plan anschaue, dann steht da PMS-Fragezeichen. Und in der Woche startet aber zum Beispiel auch Court Stealing. Müssen wir also mal gucken, ob wir nächste Woche was trinken oder er nicht.
Lass uns doch mal wieder was trinken.
Ich wäre eigentlich auch total dafür. So von jetzt ist der gute Markus ja auch aus dem Urlaub wieder zurück.
Und ich bin dann im Urlaub.
Ja, siehst du, dann dauert es wieder Ewigkeiten, bis ich hier mal
nein, komm.
Zu was Alkoholischem
komme. Wir werden jetzt hier versuchen, ein PMS zu machen nächste Woche. Wir versprechen es nicht, aber wir versuchen es in die Wege zu leiten.
Wir müssen uns mit Markus natürlich nochmal absprechen. Ja. Aber ich guck mal auf meinen Kalender.
Ja.
Weil, ne, ich meine, man ist ja busy, busy, busy. Aber ich glaube, nächste Woche sieht bei mir erstmal noch gut aus.
Ja, bis auf Montag alles geht bei mir problemlos.
Ja, na dann würde ich sagen, zeichnen wir Dienstag oder Mittwoch schön was auf. Und dann, ja, ist nur wieder die Frage, dann kommt wieder das große Thema, was nehmen wir denn?
Ria M. Wir müssen Ria M machen.
Ach so, ja, stimmt. Das wir war müssen, ja schon so lange.
Das haben sich so viele gewünscht.
Ja, okay.
Ja, wir müssen Ria M machen. Die muss uns.
Das passt so dann auch so ein bisschen, das ist doch auch Stephen King, ne?
Ja.
Passt ja denn, weil ich glaube, 2 Wochen später startet ja schon The Long Walk.
Mhm.
Und können wir so ein bisschen über die guten und die schlechten Stephen King-Sachen noch sprechen.
Ja.
Finde ich ja ganz gut.
Ja, können wir machen. Genau.
Gut.
Dann machen wir das.
Dann versuchen wir alles in die Wege zu leiten. Und wenn nächste Woche ihr auf einmal einen nüchternen Podcast hört, dann tut es uns sehr leid. Dann ist Markus schuld.
Dann ist Markus
jetzt
schuld.
Sagen es jetzt so einfach, wie es ist.
Das ist so.
Dann ist Markus schuld, weil Markus meint, er müsste Familienvater sein und so. Und dann kommt wieder, oh, ich habe keine Zeit.
Ja, ja, ja.
Oh, ich muss ein Vorbild für mein Kind sein. Ich kann nicht betrunken zu Hause ankommen, bla, bla, bla.
So.
Wie das halt so ist, ne?
So.
Gut. So, Pascal, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ihr da draußen, euch gilt natürlich auch großer Dank, dass ihr euch das hier anhört. Heute war ja mal wieder eher so ein Laber-Podcast, aber hey, was willst du auch eine Stunde über Nobody 2 erzählen? Das ist nie so einfach. Wir haben es trotzdem, glaube ich, irgendwie hinbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.